herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo aus Bad Staffelstein. Ich habe heute Roland Kaiser zu Gast. Ronald ist selbstständiger Berater für Digitalisierungsprojekte im Mittelstand, Online-Marketer und Speaker. Und mit Ronald spreche ich heute darüber, welche Herausforderungen speziell Mittelständler beim digitalen Wandel gegenüberstehen. Herzlich willkommen, Ronald. Erzähl uns doch mal, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist.
Ui, das fing ganz, ganz lange an, und zwar mit einer klassischen Ausbildung als Industriekaufmann in einem Industrieunternehmen. Und es war unheimlich spannend, weil da konnte ich dann wirklich die verschiedenen Arbeitsbereiche dann tatsächlich auch hautnah tatsächlich miterleben. Und es kam leider so, wie es kommen musste damals. Es war ein Textilunternehmen und da war es dann relativ schwierig für das Unternehmen auch weiter zu bestehen am Markt. Und dann bin ich direkt während der Ausbildung in ein IT-Unternehmen gewechselt, in die SoftM AG, und habe dort ERP-Software dann plötzlich angefangen zu entwickeln, also die ganze Management-Software für den Betrieb, fürs Unternehmen, also ganz klassisch Warenwirtschaft. Und da ist mir meine vorherige Ausbildung auch wirklich sehr gut zu Pass gekommen, weil ich natürlich da auf der einen Seite das Betriebliche schon gekannt habe, habe dann auch die Prozesse gesehen, die im Unternehmen laufen, und habe die dann auch in der Software abgebildet. Dann überspringe ich mal schnell viele Jahre und noch ein Studium im Bachelor und Master im Bereich des Informationsmanagements. Und im Anschluss an meinen Master bin ich dann selbstständig geworden und sehr, sehr stark aktiv gewesen im Bereich der Digitalisierung, insbesondere dann eben im Mittelstand, und bin da kräftig in Bayern, Deutschland und der Welt unterwegs.
Ja, super, danke. Erzähl uns doch mal, was du da jetzt genau machst.
Oh je, er ist sehr, sehr unterschiedlich, weil auch der Mittelstand einfach unterschiedlich ist und auch die Digitalisierungsprobleme des Mittelstands sind unterschiedlich, weil da fängt es wirklich an von Dokumentenmanagementlösungen bis hin zu Fragen, wie kann ich denn Prozesse digitalisieren, wie habe ich die Möglichkeit, auch die Mitarbeiter digital mit Werkzeugen auszustatten, um ihren Arbeitsalltag zu erleichtern, also beispielsweise Groupware-Systeme beispielsweise. Das ist eine richtig vielfältige Sache. Und es gibt noch eine ganz kleine spezielle Rolle, die mir manchmal zukommt. Man sieht ja, ich spreche sowohl BWL-Deutsch als auch Informatiker-Deutsch. Und da bin ich manchmal der Dolmetscher zwischen diesen beiden Welten in Projekten innerhalb von Unternehmen. Und das ist dann auch unheimlich spannend, wenn man über den EDVler übersetzt, was denn die BWLer meinen und umgekehrt, was denn die Erfordernisse der EDV sind für die Betriebswirtschaftler. Das ist aber dann die wahre Freude, dann Kommunikation herzustellen, um diese beiden Welten zusammenzubekommen.
Die ja jetzt immer enger zusammenwachsen und auch immer wichtiger wird, dass sie zusammenkommen. Jetzt hast du ja schon einige Punkte genannt. Was siehst du denn nun als die größten Herausforderungen, denen die Mittelständler bei der Transformation begegnen?
Ja, das ist im Grunde genommen zum einen natürlich die Geschwindigkeit, auch die Frage, alle technischen Trends und Entwicklungen im Blick zu behalten, weil die technischen Entwicklungen als kleines mittelständisches Unternehmen, auch als mittleres mittelständisches Unternehmen, die wirklich im Auge zu behalten und auch dabei zu sein und auch das Investitionsvolumen gegebenenfalls zu stemmen und auch dann die Prozesse schnell genug zu wandeln, ist eine besondere Herausforderung. Wobei, wenn ich ehrlich bin, in diesem Wandel sind dann die Mittelständler sogar im Vorteil gegenüber den Großunternehmen, weil Mittelständler sind meistens Inhaber geführt, also gibt's noch einen Chef, der Chef ist verantwortlich und der Chef macht die Ansage, und wenn dann ein Projekt durchgeführt werden soll, dann wird es auch meistens relativ schnell und unbürokratisch entschieden. Das ist nicht so, dass irgendeine Haushaltsstelle erst lange untersucht werden muss, ob noch genügend Mittel vorhanden sind. Wenn der Unternehmer es für notwendig erachtet, dass ein Projekt durchgeführt wird, dann wird es durchgeführt. Und das ist einfach auch ein bisschen die Freude, die ich insbesondere im Mittelstand habe, diese Entscheidungsfreude und auch das Handeln und dann doch das schnelle Reagieren, wenn denn eine richtige Entwicklung erkannt wurde.
Wie wendig sind denn dann auch die Mitarbeiter bei so Transformationsprojekten?
Ja, das ist im Grunde genommen ein sehr, sehr spannender Punkt, denn die reine technische Einführung eines Projekts ist im Grunde genommen ja ein wichtiger Teil, aber im Grunde genommen scheitert es so ein Projekt meistens nicht an der Technik, sondern wenn Projekte scheitern, und Projekte scheitern leider auch relativ häufig, dann liegt es häufig daran, dass Mitarbeiter nicht mitgenommen wurden, dass Mitarbeitern der Sinn nicht erklärt wurde, warum eine technische Einrichtung entsprechend vorhanden sein muss, um in der heutigen Zeit digital wettbewerbsfähig sein zu können. Und das ist eine ganz wichtige Kommunikationsfrage, die in meinen Projekten, die ich betreue, immer wieder mitspielt und die ich eigentlich auch versuche, möglichst zu forcieren, weil eben diese Komponente meistens, wenn man so ein Projekt plant, einfach aus dem Blick draußen ist, derjenigen, die sowas umsetzen.
Was konkret machst du denn in deinen Projekten, um die Mitarbeiter auch, was jetzt, ich sag mal, die Unternehmenskultur ist schon fast ein zu großes Wort, aber auch um diese kleinen Mentalitätsänderungen, die mit der Einführung von neuen Tools einhergehen, da mitzunehmen?
Ja, also man muss den Mitarbeitern aus meiner Sicht, glaube ich, hauptsächlich erklären, erstens, was ist denn der Grund, warum wir das machen? Also produktiver zu sein, wettbewerbsfähiger, auch den Arbeitsplatz beispielsweise erhalten zu können, selbst wenn sich der Arbeitsplatz und die Arbeitsplatzbeschreibung ändert, dass es dann trotzdem möglich ist, wettbewerbsfähig zu sein, wenn eben diese neuen Tools eingesetzt werden, um eben auf dem Weltmarkt und Deutschland, Exportnation, da brauche ich jetzt nichts weiter zu erzählen oder berichten, da wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist, denke ich, für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch die Sinnhaftigkeit der Veränderung den Mitarbeiter deutlich zu machen. Und dann kann man viele Ängste, die immer da mitschwingen, kann ich denn das, auch die Mitarbeiter richtig zu schulen, auch mal nochmal nachzuschulen, also nicht nur denen zu sagen, hier, da habt ihr ein Stück Software, so zeige ich euch mal kurz, wie es bedient wird, sondern auch einfach nochmal ein bisschen Begleitung mitzumachen während der Einführung und auch zu fragen, auch einen offenen Support zur Verfügung zu stellen, also nicht zu sagen, ihr dürft denjenigen jetzt nicht anrufen, weil das kostet dann pro Stunde 100 Euro, sondern auch denen wirklich eine Art offenen Support zu bieten. Ich mache es zum Beispiel relativ gerne, dass ich einfach einen Rahmenvertrag den Unternehmen anbiete und sage, so, jetzt kostet eben das, wenn der nachträgliche Support 2.000 Euro, und wenn da 10 Anrufe eingehen, dann sind es 10 Anrufe. Wenn ein Anruf eingeht, gut, dann ist es ein Anruf. Kommt eher dann selten vor. Also am Ende des Tages muss man natürlich irgendwo schon auf den Schnitt kommen als Unternehmer, ist klar. Aber der Punkt ist einfach, da einfach so Hürden zu nehmen und auch Hürden bei der Projekteinführung, die kann man ja ganz einfach konzeptionell lösen, indem man sagt, der kostet nicht 200 Euro die Stunde, wenn man ihn anruft, sondern es gibt einen Pauschalpreis, und dann kann man denjenigen Löchern und Nerven, bis das Projekt steht und funktioniert. Muss natürlich in der Mischkalkulation alles irgendwo auf beiden Seiten dann immer berücksichtigt werden. Aber einfach solche konzeptionellen Dinge einzuführen und mit zu bedenken einfach auch. Manchmal bin ich ja nicht selbst derjenige, der dann das leistet, sondern Partnerunternehmen oder wie auch immer die Konstellation dahinter steckt. Aber solche konzeptionellen Dinge bei Projekten mit zu veranlagen, ist was Wichtiges, um die Mitarbeiter mitzunehmen.
Wie kriegst du es dann auch hin, den Mitarbeitern, mal abgesehen von einer Ebene, die jetzt, sage ich mal, der globale Markt und die Wettbewerbsfähigkeit, auch auf einer persönlichen Ebene, die Wichtigkeit auch dieser Transformation, warum sollen die plötzlich agile und selbstbestimmt arbeiten, nahezubringen?
Ja, das ist aber relativ schwierig, was du jetzt gerade ansprichst. Also agil und selbstbestimmt arbeiten funktioniert nicht für alle Mitarbeiter. Also für manche Mitarbeiter funktioniert es sehr gut. Da gibt's gar keine Probleme, aber es gibt auch eben Mitarbeiter, die Strukturen brauchen, auch Strukturen benötigen. Und man muss beides machen. Also es bringt nichts, einfach auf Teufel komm raus mit der Brechstange irgendwas einzuführen. Wird leider häufig genug gemacht. Ist so. Man muss beides sehen. Also man muss individueller agieren und individueller auch auf die Mitarbeiter bezogen agieren. Und wenn ein Mitarbeiter eben sich in einer bestimmten Umgebung bei bestimmten Dingen eben unwohler fühlt, dann muss man mit ihm darüber sprechen und ihm gegebenenfalls eben auch dann eben ermöglichen, sich in den Bereichen, wo er eben sich stärker fühlt, beispielsweise im strukturierten Arbeiten, dort dann sich weiter hinein zu vertiefen oder sich darauf zu spezialisieren. Also es gibt eben Arbeiten, die bedürfen auch so einer einer Vorgehensweise. Ich mache mal die Buchhaltung, ne? was ganz Klassisches. Ne? Da muss man genau regelkonform und steuerkonform, und da darf dann auch kein Fehler passieren, weil die Betriebskontrolle, die Betriebsprüfer Jahre später, die finden genau diesen einen Fehler. Dann, da sind solche Mitarbeiter dann beispielsweise dann auch perfekt aufgehoben, und die tun auch ihre Stärken ausspielen. Und wenn ich ein junges, kreatives Team habe, die voranstürmen müssen, dann kann es auch manchmal sogar gut sein, so jemand Strukturierten da trotzdem absichtlich reinzusetzen und zu sagen, hör zu, die stürmen alle wild voran, es gibt, muss aber noch einen geben, der denen auf die Struktur verhilft. Also die ganzen wilden Ideen, die die haben, müssen dann irgendwann auch mal zusammengefasst werden, die müssen dann auch in den Fortschritt reinkommen, da braucht man dann aber jemanden, der nicht nur strukturiert ist, sondern auch ein bisschen Managementfähigkeiten hat. Und auf diese verschiedenen Fähigkeiten von Mitarbeitern einzugehen, das ist dann etwas, wo dann wirklich Personalführung dann tatsächlich auch agieren muss und wo dann auch die Vorgesetzten oder die Vorgesetztenstruktur innerhalb eines Unternehmens dann eben für die verschiedenen Aufgabenbereiche passen muss.
Ist es dann auch eine Generationenfrage, wie man die verschiedenen Ansprüche an Arbeit und die verschiedenen Haltungen, die jeder auch mitgebracht hat, aus der eigenen Generation zusammenbringt? Und wenn ja, wie kann man das lösen?
Ja, es ist wirklich so, dass man eben, wenn man eben mit EDV aufgewachsen ist, eben mit Geräten anders umgeht und sie für selbstverständlicher wahrnimmt und auch Unterstützung, die elektronisch in irgendeiner Form erstellt wird durch Algorithmen, durch KI, durch was auch immer, dass man die auch als selbstverständlicher wahrnimmt. Meine Beobachtung ist folgende. Also bei der jüngeren Generation funktioniert es generell verständlicherweise besser, aber auch die ältere Generation hat manchmal gar nicht so die Scheu, an die Geräte heranzugehen, wenn man ihnen den Druck nimmt. Also wenn man sagt, hier, ihr habt die Unterstützung, die könnt ihr wahrnehmen, man zeigt ihnen die Möglichkeiten auf, dann sind die manchmal neugieriger, als man denkt.
Welche Qualifikationen braucht der Mitarbeiter, um in diesem neuen und doch nicht so neuen Umfeld bestehen zu können?
Das ist eine Vielzahl, denke ich, an Qualifikationen. Also zum einen, man muss sich, auch wenn man auch die Tendenz zur Vereinzelung hier hat, der Arbeit, also allein Arbeitsplatz auf Mallorca und dort arbeiten, muss ich trotzdem Teamwork verstehen. Und dieses Teamwork zu verstehen, muss ich einfach auch schon entsprechend praktiziert haben. Also wirklich zu sehen, was sind denn Rollen in Gruppen beispielsweise, zu überlegen. Auch die Frage, welche Rolle nehme ich selbst ein, auch ein bisschen Selbstreflexion ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Frage, die man haben kann. Und auch die Frage der Motivation. Motivation ist etwas, was in dem Bereich sehr wichtig ist, und auch die Selbstorganisation. Also man merkt, das ist ein ganzes Bündel an Aufgaben und an Fähigkeiten, die ein Mitarbeiter da besetzen muss.
Denkst du, kann ein Mitarbeiter jetzt sowohl jüngere als auch ältere Generationen das erwerben?
Okay, woher kommt das? Also zum einen, ich denke, man lernt sehr, sehr viel einfach dadurch, dass man von der Schule erstmal in die Unternehmenswelt eintaucht. Also im Studium wird hier der ein oder andere Student mit Gruppenarbeiten gequält. In der Schule ist es eher weniger der Fall, findet aber auch zum Teil inzwischen statt. Also diese Erfahrungsschätze kann man, denke ich, im Wesentlichen erst tatsächlich in der Berufspraxis erwerben. Und da ist aus meiner Sicht ein was sehr, sehr wichtig, dass der klassische Bereich der Ausbildung, der Qualifikation, der Menschenführung auch tatsächlich, auch in Unternehmen tatsächlich den Stellenwert auch bekommen muss, den es da tatsächlich braucht. Also man wird nicht zum besten Teammitglied und Gruppenmitglied nur aus der Theorie heraus, sondern ich muss einfach mal in einem Team gearbeitet haben und dann, das ist das Entscheidende aus meiner Sicht, eben auch eine Phase der Reflexion haben. Also nicht eine Phase der Reflexion, wo dann eben Leistung so bewertet wird und ich dann auch einen Nachteil erleide, sondern auch eine relativ offene Reflexion, wo dann eben ein Gruppenprojektleiter oder wie auch immer geartet eben dann tatsächlich offen kommuniziert, dem Bereich waren sie besonders erfolgreich, das ist ihre Stärke offensichtlich, wie sehen sie das selbst, sind sie in dem Bereich da besonders gut, also wirklich eine offene Reflexionsebene zu haben, das ist sehr wichtig, und die Frage auch der Kreativität, die Frage der Selbstorganisation, das kommt eben tatsächlich sehr stark, indem man eben auch gut angeleitet wird. Und das muss im Grunde genommen auch in relativ frühen Berufsjahren tatsächlich geschehen, weil nur auf diese Art und Weise schaffe ich es dann tatsächlich, diese Qualifikationen auch entsprechend auszubilden.
Du hast vorher noch ganz spannend angesprochen, auch diese Teamfähigkeit auch für die Selbstständigen. Wo genau siehst du die?
Ja, also für Selbstständige ist es im Grunde genommen extrem wichtig, weil im Grunde genommen ist man als Selbstständiger immer Teamplayer, weil man ist zwar im ersten Moment alleine, sieht zwar so aus, aber in Wirklichkeit auch meine Kunden oder meine Lieferanten, auch die sind im Grunde genommen Teil plötzlich meines Teams. Also klar, dem Kunden, dem muss ich leisten, also Dienst leisten beispielsweise, aber genauso brauche ich eine gute Lieferantenbeziehung, um eben beispielsweise von demjenigen, der mir was verkauft, eben auch beispielsweise besonders interessante, spannende Angebote zu bekommen oder eben, wenn eine Neuheit eingeführt wird, eben vielleicht auch schon früher informiert zu werden als jemand anderes. Also das ist etwas, dieses Teamfähige. Ich muss auch beispielsweise manchmal mit anderen Unternehmen in Projekten zusammenarbeiten. Also nicht nur allein selbstständig agieren, gibt ja auch größere Verbünde von Selbstständigen beispielsweise, die sich dann als Gruppe organisieren. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Qualifikation, auch für Personen, die glauben, nur selbstständig zu sein.
Das finde ich eine wahnsinnig spannende Perspektive auf dieses New Work-Thema, wo ja immer die Selbstständigkeit und die Selbstorganisation und die Individualität im Fokus stehen und diese Teamgeschichte oft auch untergeht, sage ich mal, gerade im Hinblick auf die Selbstständigen. Das hast du ja auch in dem letzten Punkt schon angesprochen, diese Organisation in Unternehmensverbänden, Unternehmensgruppen und so weiter. Welche Rolle siehst du zukünftig auch noch in Gewerkschaften, wenn man es jetzt mal auch auf die Organisation im größeren Kontext bezieht?
Ja, also man hat festgestellt, also die Mitgliederzahlen sprechen da, glaube ich, ein entsprechendes Bild der Gewerkschaften, dass viele Mitarbeiter sich in Gewerkschaften nicht mehr so aufgehoben gefühlt haben, wie es in früheren Zeiten der Fall war. Das kann man jetzt erstmal einfach mal so feststellen. So, genau, gut. Jetzt ist die Frage, wie sollen sich Gewerkschaften oder können sich Gewerkschaften denn aufstellen, insbesondere auch im Bereich der digitalen Arbeiter, der Clickworker beispielsweise, oder wenn ich als Auslieferungsfahrer für irgendwelche Pizzadienste plötzlich, ohne Namen zu nennen, agiere.
Ja, oder auch hinsichtlich der Flexibilisierung der Arbeitszeiten.
Ja, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, weil Gewerkschaften tun sich da auch durchaus auch berechtigt schwer damit, weil sie eben ganz unterschiedliche Berufe vertreten und auch unterschiedliche Qualifikationen vertreten und eben den berühmten Blaumann und manchmal auch das blaue Hemd vertreten müssen. Und deswegen gibt es so eine richtig goldene Antwort für die Gewerkschaften nicht, sondern ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe für sie, diesen digitalen Wandlungsprozess zu begleiten und auch die Arbeitsformen, die sich entsprechend ausprägen, zu begleiten und auch Angebote zu machen und auch aktiv Angebote zu machen, wie sich eben eine gewerkschaftliche Organisation, hat ja trotzdem vieles für sich, also Regelung von Urlaubszeit, Regelung auch von Arbeit, auch Pausen sind so eine Frage. Also auch ein Mensch kann nicht, auch wenn er New Work, nicht 24 Stunden durcharbeiten. Irgendwann nach 22 ist Schluss, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, dann muss auch irgendwann mal ein Ende sein. Also die Frage, da hat die Gewerkschaft trotzdem immer noch ihre Berechtigung, weil auch die Gewerkschaft eben die Interessen der Arbeitnehmer auch mal bündeln kann und auch gegenüber den Arbeitgebern entsprechend auftreten kann. Der Punkt ist aus meiner Sicht allerdings folgender. Früher ist es so gewesen, dass Gewerkschaft und Arbeitgeber relativ hart aufeinander geprallt sind und auch die Verhandlungen zumindest nach dem, was man, ich war noch nie in einer entsprechenden Verhandlung mit dabei, von Arbeitgebern und Gewerkschaften, aber zumindest nach außen hin war das bisher immer ein sehr, sehr hartes, kämpferisches Ringen. Und die Frage ist, inwieweit sowas zukünftig eher partnerschaftlich tatsächlich sogar erfolgen kann, soll oder sogar muss, um eben diesen Interessenausgleich besser abbilden zu können. Und da ist die Frage, wie beweglich sind Gewerkschaften, wie beweglich sind diese Modelle, die vertreten werden und wie beweglich sind am Ende auch tatsächlich die Arbeitnehmer selbst, weil sie auch trotzdem erkennen sollten, müssten, dass es eben auch Sinn macht, sich zu organisieren, um eben gewisse Dinge zusammen gegenüber den Arbeitgebern durchsetzen zu können.
Ja, da hat man halt noch in dem Fall das Problem, dass gerade die Werte der New Work ja eigentlich sind Selbstbestimmung und so weiter. Man will ja eigentlich diese Bestimmung gar nicht mehr nach außen abgeben an die Gewerkschaften, gerade als Mitarbeiter. Also da tun sich die Gewerkschaften ja auch super schwer zu sagen, wir regeln von außen und die Mitarbeiter wollen das eigentlich gar nicht mehr. Wie kann man damit umgehen?
Ja, du hast schon recht. Also die Selbstbestimmung, also ich glaube, wenn man im New Work unterwegs ist, muss vielleicht ein was trotzdem erkennen. Man muss erkennen, dass man ein einzelner Mitarbeiter, ein einzelner Freischaffender, ein einzelner wie auch immer ist und ich gegenüber der größeren Organisation im Grunde genommen null Durchsetzungsmacht habe. Und dann bestimmt eben der Arbeitgeber, um welche Uhrzeiten ich bereit sein muss, dann bestimmt der Arbeitgeber gegebenenfalls auch, wie denn das Gehaltsgefüge zu finden ist. Und da sollten vielleicht auch die New Worker, wie sie so schön dann sich nennen, sich überlegen, ob es nicht trotzdem sinnhaft ist. Also es müssen ja nicht die klassischen Gewerkschaften sein, die können sich auch neue Gewerkschaften, neue Organisationsformen zusammenschließen, aber inwieweit es nicht trotzdem sinnvoll ist, dort eher gemeinschaftlich aufzutreten, um eben die schlimmsten ja auch Missstände, die es tatsächlich inzwischen gibt, also Richtung Clickworker, blicke ich einfach mal, dann eben tatsächlich auch zu beheben.
Ja, also da stimme ich absolut zu, weil der Einzelne kann nichts bewegen in dem Sinne, dann ist er halt einfach weg und jemand anders ersetzt
ihn. Ich will vielleicht da noch kurz einhaken an der Stelle, weil wir hatten vielleicht auch den Gedanken auch eines politischen Handelns. Da ist auch vielleicht auch die Politik gefragt, inwieweit man eben da plötzlich in diesen ungeriegelten Raum tatsächlich auch einmal eingreift und eben auch dann eben beide Seiten wieder gleichsetzt und damit auch eine Verhandlungsmöglichkeit überhaupt besteht. Ja, also gegebenenfalls, es muss ja nicht die Gewerkschaft sein, man kann ja auch sagen, man schließt sich zu einer Initiative zusammen, die generell im Arbeitsrecht beispielsweise für Verbesserungen dann sorgt. Also es ist eine Frage, wie mache ich es? Das ist ja gerade die Idee auch hinter dem New Work, dass ich dann plötzlich so eine Flexibilität habe. Also ich muss nicht in die IG Metall eintreten, sondern ich kann meine eigene Gewerkschaft gründen, ich kann selbst mich mit anderen zusammentun, um eine politische Initiative zu irgendeinem bestimmten Thema zu gründen und das entsprechend durchzuboxen. Also von daher will ich eigentlich eher diejenigen, die in diesem Bereich sind, ermuntern, sich zusammenzuschließen und etwas in Bewegung zu bringen, anstatt einfach nur die Zustände, wie sie sind, einfach so hinzunehmen.
Das finde ich ist ein ganz schöner, ich nenne es mal Schlussgedanke. Und würde jetzt von dir gerne noch wissen, welche drei Ressourcen haben dich bisher besonders inspiriert? Also zum Beispiel Menschen, Bücher, Podcasts und so weiter.
Also als Kind, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein großer Anhänger der PM-Hefte. Die PM-Hefte, Peter Moosleitner, ich glaube leider inzwischen verstorben, der hat ein Heft herausgebracht, in dem die neuesten technischen Entwicklungen jeweils auf 1, 2, 3 Seiten vorgestellt wurden, auch relativ spannend geschrieben. Ich weiß, manchmal ein bisschen oberflächlich, aber trotzdem war es unheimlich spannend für mich und inspirierend, einfach diese neuen technischen Entwicklungen zu sehen, was denn in der Welt vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht auch niemals möglich sein wird. Das war was unheimlich Spannendes für mich. Und ich glaube, die anderen, das waren dann Personen, war zum einen mein damaliger Vorgesetzter im Grunde genommen in meinem Ausbildungsunternehmen. Es war ein ITler durch und durch, der mich sozusagen an die Hand genommen hat und auch viele Dinge des strukturellen Vorgehens, auch der Organisation, des Denkens, auch des kritischen Denkens befördert hat und nebenbei mich mit der Welt der Groß-EDV, also AS für 100 für alle Hörer, die jetzt gerade wissen, was eine AS für 100 ist, in Verbindung gebracht hat. alte Terminal-Computer noch und na gut, andere Geschichte. Und die zweite Person war eigentlich tatsächlich jemand, ein Professor an meiner in Stuttgart während meines Studiums, der mir sehr, sehr viel Freiheiten auch gelassen hat, mit dem ich auch unheimlich gerne zusammengearbeitet habe und der wirklich auf der einen Seite mit viel Wissensinput zu meinen stürmerischen Ideen sozusagen mir wirklich so auch ein bisschen Untermauerung gegeben hat, auch mich inspiriert hat, auch mich auch durchaus gefördert hat, muss ich sagen, in der wissenschaftlichen Welt. Und muss sagen, es sind so die drei prägenden Ressourcen, wie du so schön gesagt hast, die durchaus viel Einfluss auf mich genommen haben.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, die haben einen guten Einfluss auf dich genommen, wenn ich so auf das Gespräch zurückblicke. Ich bedanke mich für die tollen Einblicke in deine Arbeit.
Vielen Dank.
Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Work New Podcast und sei in 2 Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.